Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Wir haben ja schon gemeinsam einige Kapitel uns angeguckt und wir wollen heute in das dritte Kapitel hineintauchen, das da heißt Zwei strahlende Sterne. Nun, was hat es damit auf sich? Nun, bevor wir in die Texte hineingucken, wollen wir einmal zurückgehen in unseren Zeitstrahl. Wir haben nun schon einiges entdeckt und konnten schon sehen, dass in der Gemeinde eine Zeit der Sichtung kommen wird. Wir haben auch gesehen, dass in dieser Zeit der Sichtung, dass in der Gemeinde drüber und drunter geht. Ein Auf und Ab, Irrlehren kommen hinein, viele Menschen werden die Gemeinde verlassen, einige werden sich in der Gemeinde sehr unwohl fühlen, Dinge kommen hinein in die Gemeinde, die noch nicht reingehören. Wir haben von Tanz und auch von Trommeln und von verschiedenartiger Musik und kuriosen Dingen gehört, die in der Gemeinde auftauchen, aber doch muss es so sein. Es wird sogar so aussehen, als wenn der Satan die Gemeinde überwindet, aber die Gemeinde wird nicht fallen. Nun, während in der Gemeinde einiges vor sich geht, haben wir auch gesehen, dass außerhalb der Gemeinde einiges passiert. Es wird dieses neue Staatskirchensystem aufgebaut, das Bild des Tieres. Und dieses System verursacht nun ein Sonntagsgesetz, welches in den USA beginnen wird und sich von da aus später ausbreiten wird auf die anderen Länder. Nun, diese Zeit nach diesem Sonntagsgesetz nennen wir die kleine Trübsal. Und über diese Zeit wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Was passiert dort in dieser kleinen Trübsal? Und bevor wir die ersten Texte aus der Bibel und auch von Schwester White lesen, wollen wir gemeinsam mit einem Gebet starten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass wir wieder gemeinsam studieren dürfen, dass wir gemeinsam uns die nächste Epoche angucken dürfen. Und Herr, wenn wir schauen, was uns dort erwartet, so möchten wir dich bitten, dass dein Heiliger Geist bei uns ist. Bitte, lieber Vater, hilf uns, alles in rechter Weise zu verstehen, um deines Namens willen und zu deiner Ehre, Herr. Und hab Dank dafür, dass du unser Lehrer sein willst. Im Namen Jesu. Amen. Nun, dann wollen wir gemeinsam uns den ersten Text angucken, den wir in der Bibel finden, im Johannesevangelium im 4. Kapitel, Verse 5 bis 7. Eine bekannte Geschichte, die Frau am Jakobsbrunnen. Dort heißt es, da kommt er, also Christus, in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Wir lesen Verse 9 und 10. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Nun, diese Geschichte wird wohl allen von uns bekannt sein, die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Nun, Christus erbittet von ihr etwas zu trinken und die Frau wundert sich darüber. Die Antwort Jesu ist, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten und er, also Christus, würde dir lebendiges Wasser geben. Also hier ist eine Verbindung auf die Bitte hin an Christus, bitte gib mir etwas zu trinken, wird Christus lebendiges Wasser geben. Nun, was ist dieses lebendige Wasser? Was wird Christus den Menschen geben, die ihn um dieses Wasser bitten? Was ist lebendiges Wasser nach der Bibel? Nun, Johannes selbst erklärt es uns. Wir gehen in das Johannesevangelium ins 7. Kapitel und lesen dort Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Nun, was ist das lebendige Wasser? Ganz deutlich nach diesem Text, es ist der Heilige Geist. Also wie empfangen wir den Heiligen Geist? Indem wir Christus darum bitten. Bitte gib mir dieses lebendige Wasser. Bitte gib mir den Heiligen Geist. Und Christus möchte dieses lebendige Wasser gerne ausgießen über jeden, der ihn danach fragt. Lesen wir im Alten Testament mal eine Verheißung Gottes, die wir im Propheten Joel finden. Prophet Joel, Kapitel 3, Verse 1 und 2. Nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Hier sehen wir eine Verheißung Gottes. Er verheißt, dass in zukünftigen Zeiten der Geist ausgegossen wird. Und dieser Geist ist der Heilige Geist. Er wird verursachen, dass sie zum Beispiel weissagen, dass sie prophetische Träume haben. Solche Dinge wird der Geist Gottes ermöglichen. Gott möchte seinen Geist gerne ausgießen, aber wir müssen ihn darum bitten. Und diese Ausgießung hat etwas Besonderes, denn die Gemeinde hatte gewartet auf diesen Regen, sowohl im, wir nennen es immer den Frühregen, also um Pfingsten rum, als auch zum Ende, ganz am Ende, kurz bevor Christus wiederkommt, auf die Ausgießung des sogenannten Spätregens. In Christus kommt bald, auf Seite 139, lesen wir folgendes Zitat. Nur jene, die entsprechend ihrer Erkenntnis leben, werden größere Erkenntnis erhalten. Wenn wir nicht täglich Fortschritte darin machen, die praktischen christlichen Tugenden beispielhaft vorzuleben, werden wir nichts davon merken, wie sich der Heilige Geist im Spätregen bekundet. Er mag über alle Menschen um uns herum ausgegossen werden, aber wir werden ihn weder erkennen noch erhalten. Und hier spricht Ellen White über diesen Spätregen, also den Heiligen Geist, der am Ende der Zeiten kurz vor der Wiederkunft Christi noch einmal ausgegossen werden soll. Und sie sagt hier, der Geist wird ausgegossen werden, aber es kann sein, dass wir ihn nicht empfangen. Warum nicht? Weil wir keine Fortschritte gemacht haben, weil wir nicht gewachsen sind im christlichen Glauben, im Ausleben der Tugenden, weil wir das, was wir wussten, nicht umgesetzt haben. Und dann wird der Spätregen ausgegossen werden, aber er wird uns nicht treffen. Der Spätregen wird auf all jene fallen, die vorbereitet sind. Der Spätregen, der lässt sich vergleichen mit dem Spätregen in der Ernte. Nun, es ist so, dass erst wird das Korn gesät, dann fällt der Frühregen auf das Korn. Und er bewirkt, dass zuerst der Halm hervorkommt und dann die Ehre und dann die volle Frucht in der Ehre. Nun, wenn die volle Frucht kommt, ist sie bereit, geerntet zu werden nach dem Spätregen. Also der Spätregen fällt auf die vorhandene Frucht und dann kommt die Ernte. Wenn ich also diesen Spätregen empfangen möchte, was muss ich tun? Ich muss Frucht haben. Welche Frucht? Nun, die Bibel spricht von der Geistesfrucht. Liebe, Freude, Langmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, die wir in der Bibel finden können. Die Früchte des Geistes, die müssen in mir hervorkommen. Und wenn die hervorkommen, dann wird der Spätregen auf mich fallen. Wie kann ich das verursachen? Indem ich schon heute eine Beziehung mit Christus habe. Indem ich ihn täglich einlade, mir das lebendige Wasser zu geben. Und er wird es gerne geben. Er wartet darauf, dass wir ihn danach fragen, damit in uns diese Früchte heranreifen können. Damit wir bereit sind, eines Tages den Spätregen zu empfangen, um das letzte große Werk auf dieser Erde abzuschließen. Wir gehen mal gemeinsam in das Buch Frühe Schriften. Auf Seite 62 lesen wir: Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zum Herrn kommen und ernstlich danach trachten, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Und wenn wir an der Erquickung teilhaben wollen, was müssen wir tun? Wir müssen Sünde, Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt überwinden. Wir müssen also Überwinder werden. Ja, wie werden wir denn Überwinder? Wie kann ich denn die Sünde in meinem Herzen überwinden? Meinen eigenen Stolz, mein Hochmut, mein Ego? Wie kann ich mit mir selbst kämpfen? Wie überwinde ich Sünde in meinem Herzen? Nun, indem ich mich nicht auf die Sünde konzentriere und versuche, gegen meine Sünden zu kämpfen, denn das kann ich vielleicht einen Tag oder zwei, vielleicht eine Woche, aber dann kommen die Sünden wieder zurück. Ich kann nicht gegen mich selbst kämpfen, denn die Sünde ist Teil meines Herzens. Ich brauche also Hilfe. Und diese Hilfe finde ich in Jesus Christus. Wenn ich eine Beziehung mit Christus habe, möchte er täglich mein Herz überwinden. Er möchte mich zum Überwinder machen durch seinen Heiligen Geist. Und dafür brauche ich schon heute den Heiligen Geist, damit mein Herz überwunden wird und diese Früchte hervorkommen, damit ich eines Tages den Spätregen empfange. Wir gehen in das Alte Testament und lesen Jeremia 5, Vers 23 bis 26. Aber dieses Volk hat ein halsstarriges, aufrührerisches Herz. Sie haben sich abgewandt und sind davongelaufen. Und sie haben in ihrem Herzen nicht gedacht, wir wollen doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der den Regen gibt, Früh- und Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben dies verhindert und eure Sünden haben das Gute von euch zurückgehalten. Denn unter meinem Volk finden sich Gottlose. Sie liegen auf der Lauer, ducken sich wie Vogelsteller. Sie stellen Fallen, um Menschen zu fangen. Nun, Gott möchte gerne den Spätregen ausgießen. Aber er sagt, ich habe ein Problem in der Gemeinde. In der Gemeinde gibt es Menschen, die nicht dazugehören. Der Spätregen soll ausgegossen werden, aber solange in der Gemeinde immer noch Menschen sind, die mehr an Sünde festhalten, als zu Gott zu gehören, kann der Spätregen nicht ausgegossen werden. Es wird nicht passieren. Daher muss zuerst diese Sichtung kommen. Die Sichtung muss abgeschlossen werden und der Gemeinde muss klar sein, wer gehört dazu und wer gehört nicht zur Gemeinde. Und wenn dieses Werk abgeschlossen ist, dann kann der Spätregen kommen. In Christus kommt bald, Seite 139 heißt es, diejenigen, die keine bewussten Anstrengungen unternehmen, sondern einfach darauf warten, dass sie der Heilige Geist in Bewegung setzt, werden in der Dunkelheit umkommen. Ihr dürft nicht sitzen bleiben und nichts tun im Werk Gottes. Und eine Schwierigkeit, die wir haben, ist dieses Sitzen bleiben und nichts tun im Werke Gottes. Manchmal denken wir über unser Leben nach und sehen, dass wir Schwierigkeiten haben in vielen Dingen, dass da Sünde in unserem Herz verankert ist. Und wir wollen sie gerne überwinden, aber wir wissen nicht wie. Und es gibt nun Menschen, die sagen, ich werde einfach warten, bis der Spätregen kommt. Und der Spätregen, die Kraft des Heiligen Geistes, wird es in mir bewirken, dass alle Veränderungen vonstatten gehen. Nun, das ist kein schlauer Rat. Wenn wir das täten, dann würde der Spätregen uns nicht erreichen. Warum? Weil der Spätregen nur auf die Frucht fällt, auf die volle Frucht. Und die bringt er zur vollen Reife. Wie bekommen wir diese Frucht? Indem wir den Heiligen Geist in uns haben. Wie kommt der Heilige Geist in uns? Indem wir Christus darum bitten. Wir müssen praktische Erfahrungen machen. Wir müssen schon heute anfangen zu arbeiten. Wir müssen heute in der Mission aktiv sein. Wir müssen heute unseren Glauben bezeugen in Wort und Tat. Wir müssen die Dinge, die wir wissen, weitergeben. Und so kann der Glaube in uns reifen. Und so wird auch unser Herz vorbereitet für die letzten Tage. Und dann kann der Spätregen auf uns fallen und alles Weitere bewirken. Aber ohne Vorbereitung werden wir es nicht schaffen. Die beste Vorbereitung, die wir haben, ist im Werke Gottes zu arbeiten. Denn dann bereitet uns der Herr selbst darauf vor, auf die Tage, die da kommen werden. Wir lesen in Christus kommt bald, Seite 137. Unsere Aufgabe ist es, die Schwächen in unserem Charakter zu überwinden und uns von jeder Sünde zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, so wie der Frühregen über die Jünger am Pfingsttag kam. Also Heiligung hat eine ganz, ganz große Bedeutung und eine wichtige Rolle vor der Zeit des Spätregens. Der Spätregen wird fallen, wenn was passiert ist, wenn mein Leben geheiligt ist, wenn meine Gemeinde geheiligt ist. Heiligung ist das große Thema für diese Tage. Wir müssen uns vorbereiten. Also blicken wir zurück auf unseren Zeitstrahl. Was haben wir bereits gesehen? Also wir schauen uns unseren Zeitstrahl an und wir sind mitten in der Zeit der kleinen Trübsal. Nun, in der Zeit der kleinen Trübsal wird eben dieser Spätregen fallen. Also, nachdem das Sonntagsgesetz hervorgekommen ist, in den USA, da haben wir es gesehen, da taucht es auf und die Zeit danach heißt die kleine Trübsal. Und in der kleinen Trübsal, dort fällt der Spätregen. Also der Geist Gottes wird noch einmal ausgegossen über seine Gemeinde, damit das Werk vorangehen kann. Nun, was genau passiert? Was passiert, wenn der Spätregen fällt? Was wird er bewirken? Er fällt am Anfang der Zeit der kleinen Trübsal. Wir lesen mal, was Schwester White dazu sagt. In Christus kommt bald, auf Seite 103, im ersten Absatz heißt es, zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir hinausgehen und den Sabbat noch deutlicher verkündigen werden. Also der Heilige Geist bewirkt, dass unsere Botschaft unterstützt wird, unser Zeugnis, unsere Mission. Und was wird noch deutlicher verkündigt werden? Der Sabbat. Nun, gerade der Sabbat, das Sonntagsgesetz ist gekommen und die Welt neigt dazu, den Sonntag zu halten. Und jetzt beginnt die Gemeinde und fängt an, den Sabbat noch deutlicher zu verkünden, in der Macht des Heiligen Geistes. Das wird der Spätregen bewirken. Wir lesen Jakobus 5, Vers 7 und 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Und Jakobus ruft hier auf, geduldig zu sein. Bereitet euch vor auf die Wiederkunft des Herrn und denkt daran, auch der Landmann, der Bauer wartet auf die Frucht der Erde. Zuerst muss sie den Früh- und den Spätregen empfangen und dann kommt das Ende, dann kommt die Ernte. Und so muss auch die Gemeinde und auch wir persönlich den Früh- und den Spätregen erfahren. Und dann kann Christus wiederkommen. Habt Geduld, sagt Jakobus. In Philipper 4, Vers 13 heißt es, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In der Zeit des Spätregens werden wir das erleben, dass wir alles vermögen durch die Macht Christi in uns. Die Mission wird so vorangehen, wie es noch nie geschehen ist auf Erden. Selbst zur Zeit nach Pfingsten, nach dem Frühregen, war die Mission nicht so stark, wie sie sein wird, wenn der Spätregen ausgegossen wird. Alle Menschen, die dann mitmachen, alle Menschen, die bereit waren, den Geist Gottes aufzunehmen, werden jetzt in der Vollmacht Jesu hinausgehen in die Welt und werden die Menschen zur Umkehr rufen. Botschafter der Hoffnung, 142, Absatz 4. Gott wird bald Großes für uns tun, wenn wir demütig und gläubig zu seinen Füßen liegen. Bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre erste Glaubensüberzeugung auf das Lesen unseres Schrifttums zurückführen werden. Also in Kürze wird die Zeit kommen, wenn 1000 an einem Tag zur Gemeinde hinzustoßen werden. Wodurch kommen sie? Durch die Kraft des Spätregens. Die meisten von ihnen werden ihre ersten Glaubensüberzeugungen durch unser Schrifttum haben. Also es lohnt sich heute, ein Buch weiterzugeben oder eine DVD weiterzureichen. Den Menschen irgendwie aufmerksam darauf zu machen, dass Gott im Himmel Interesse an ihm hat. Dass es dort einen Gott gibt. Dass Gott das Geschehen auf dieser Welt kennt. Und dass Gott uns sogar schon gesagt hat, was kommen wird. Dass Gott einen Tag der Anbetung hat. Und dass demnächst eine Veränderung stattfinden wird, dass Sonntagssätze gemacht werden. Das müssen die Menschen heute wissen. Vielleicht werden wir auf viel Ablehnung stoßen und die Menschen werden sagen, davon will ich nichts hören oder das glaube ich nicht. Aber sie haben es dann bereits gehört. Und vielleicht nehmen sie ein Buch oder ein Flyer, eine Karte, eine DVD, eine CD und sie stellen sie sich zu Hause ins Regal. Ich bin überzeugt davon, Engel wachen über diese Bücher, über das Schrifttum, das wir weitergeben. Und wenn die Menschen das nicht lesen, dann lesen sie es vielleicht in einem Jahr oder in zwei oder in drei. Oder es wird weitergegeben und der Nachbar liest es oder ein Familienmitglied oder ein Verwandter, ein Freund. Diese Bücher werden ihren Zweck erfüllen, wofür sie gesandt sind. Das werden sie auch ausrichten. Und heute Bücher weiterzugeben, den Menschen diese Dinge in die Hand zu geben, wird eine große Auswirkung haben später in der Zeit des Spätregens, wenn die Menschen vom Heiligen Geist dazu bewegt werden, sich diese Bücher noch einmal anzugucken, darin zu lesen. Wenn plötzlich die Sonntagssätze kommen und die Menschen sagen, war da nicht mal jemand an meiner Haustür und hat erzählt von irgendeinem Sonntagssatz, das da kommen soll? Welches Buch hat er mir noch gegeben? Dieses hier war es. Und dann schauen sie vielleicht nach. Und dann werden sie sehen, wie sich alles erfüllt hat. Schritt für Schritt und Stück für Stück. Und das wird sie überzeugen, dass Jesus Christus Interesse an ihnen hat und dass Jesus Christus sie zur Umkehr ruft und dass Jesus Christus sie retten möchte. Wir lesen in Frühe Schriften, Seite 264, den ersten Absatz. Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt. Was noch verkündigt wird, ist die zweite Engelsbotschaft. Und die zweite Engelsbotschaft ist gefallenes Babylon. Also es wird offenbart, es wird hingestellt, es wird dargestellt und gezeigt, wer Babylon ist. Es wird die abgefallene Kirche gezeigt. Sonntagssätze werden also gemacht. Also ein religiös-politisches System kommt hervor. Und in dieser Zeit wird nochmal darauf aufmerksam gemacht, ganz deutlich, wer ist diese abgefallene Kirche? Wer steckt dahinter? Wer ist Babylon? Und das wird Menschen zur Umkehr rufen. Menschen werden aufmerksam gemacht auf dieses kaputte, heidnische System. Interessanterweise finden wir genau das auch in Offenbarung 18. Dort, wo dieser Engel, der die ganze Welt erleuchtet, verkündigt, kommt heraus aus ihr mein Volk. Wo er sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Dieser Engel in Offenbarung 18, das ist der Engel, die Botschaft, die Gemeinde, die unter der Wirkung des Spätregens verkündet. Das ist die letzte große Welle der Verkündigung. Offenbarung 18, ein mächtiger Engel, er erleuchtet die ganze Erde. Das passiert im Spätregen und das ist Teil der Botschaft, die zweite Engelsbotschaft. Wird sich vereinen mit der dritten, mit der Heiligung und viele andere Dinge stecken da noch drin. Das Mahlzeichen des Tieres wird aufgezeigt werden, das Papsttum wird offenbart. All diese Dinge werden im Spätregen passieren, in der letzten großen Verkündigung. Und das ist, was wir nennen, der laute Ruf. Gucken wir zurück auf unsere Zeitlinie und schauen uns mal an, was wir da noch eintragen können jetzt. Wir wissen also, in der Zeit der kleinen Trübsal wird der Spätregen fallen. Und der Spätregen wird diesen lauten Ruf verursachen. Also dieses riesige Missionswerk, das ganz am Ende der Zeit einmal die ganze Welt erleuchten wird und alle Menschen zur Umkehr und zur Nachfolge Christi rufen wird. Und diese Bewegung, dieser laute Ruf, der wird wahrlich leuchten wie ein Stern in der Dunkelheit. Unser Thema heißt ja, die zwei leuchtende Sterne. Und wenn wir von zwei leuchtenden Sternen sprechen, dann ist das hier der eine. Diese eine Bewegung hier, der laute Ruf. Das ist der eine leuchtende Stern, den die ganze Welt sehen wird. Dieser Stern wird sie zu Christus führen. Was ist der andere? Was wird noch passieren? Wir schauen mal weiter, was dieser laute Ruf bewirken wird. Es heißt hier in Christus kommt bald auf Seite 130 im ersten Absatz. Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden, die von Christus als die bezeichnet werden, die zur 11. Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist Gottes bemüht. Die Zeit ernster Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die jetzt keine Gelegenheit haben, die Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. Sein Herz ist von Mitgefühl gerührt und seine Hand ist immer noch ausgestreckt, um zu retten. Während die Tür für jene, die nicht eintreten wollten, verschlossen ist. Eine große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören. Nun, hier sind ein paar interessante Dinge drin. Zum einen heißt es hier, dass durch diesen Spätregen der laute Ruf ausgelöst wird, der viele, viele Menschen erreichen wird in dieser letzten Zeit. Gleichzeitig entnehmen wir diesem Text auch, dass die Gnadentür für jene geschlossen ist, die sich geweigert haben, mitzuarbeiten, also das Gnadenangebot Gottes anzunehmen. Die Tür für die Gemeinde ist hier geschlossen. Die Sichtung ist zu Ende. In der Gemeinde hat die Sichtung stattgefunden. Jeder, der zu Gott gehört, gehört jetzt dazu. Und jeder, der sich gegen Christus entschieden hat, sich getrennt hat vom Werk, ist ausgeschieden worden. Jetzt ist die Gnadentür für die Gemeinde zu. Aber noch immer ist die Gnadentür geöffnet für die Menschen, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Und sie werden jetzt erreicht. Viele Menschen kommen hinzu. Wir haben gelesen, dass sich Tausende an einem Tag bekehren werden. Denn es gibt heute viele Menschen überall auf der Welt, die Christus schon kennen, aber die Wahrheit für diese Tage noch nicht gehört haben. Nun, wir lesen gemeinsam in Christus kommt bald 141 Absatz 1. In allen Kirchen gibt es Juwelen, Menschen, die für Gott wertvoll sind. Es steht uns daher nicht zu, die Menschen zu verurteilen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Gott hat seinen Nachfolger in allen Kirchen. Es ist nicht die kleine Adventgemeinde, in der alle Nachfolger Jesu sind. Die meisten sind in all den anderen Kirchen. Sowohl in den protestantischen Gemeinden, als auch in der katholischen Gemeinde und all den freien Gemeinden. Dort finden sich die Nachfolger Jesu, also Menschen, die eine ganz enge Beziehung mit Christus haben, die ihn als den Führer im Leben angenommen haben, den Christus Weg, Wahrheit und Leben ist. Diese Menschen finden wir in allen Gemeinden, unabhängig davon, ob sie den Sabbat oder den Sonntag halten. In all diesen Kirchen sind Gottes Kinder gegenwärtig. Nun, wir lesen jetzt in Christus kommt bald auf 141 Absatz 2. Der Herr hat seine Nachfolger in allen Kirchen. Diese Menschen haben die besonderen Glaubenslehren für die letzte Zeit nicht oder nicht so kennengelernt, dass sie sowohl ihren Verstand als auch ihr Herz hätten überzeugen können. Man kann von ihnen deshalb nicht behaupten, sie hätten das Licht abgelehnt und die Beziehung zu Gott abgebrochen. Das meint, die Menschen haben eine Beziehung zu Gott. Sie sind immer noch mit Gott verbunden. Sie haben nur die Glaubenslehren, die wir heute verkündigen sollen, also in den letzten Tagen, noch nie so gehört, dass sie sie hätten annehmen können. Vielleicht haben wir sie falsch verkündet oder wir haben sie gar nicht verkündet. Wir haben sie nicht so rübergebracht, dass die Menschen sie hätten annehmen können. Vielleicht haben wir nicht in Liebe gesprochen. Wir haben vielleicht die Wahrheit gesagt, aber konnten ihre Herzen gar nicht erreichen. Sie konnten in uns die Liebe Gottes gar nicht sehen. Manchmal neigen wir dazu, den Menschen die ganze Wahrheit zu sagen, aber achten nicht darauf, was die Menschen tragen können. Wir überfordern sie mit den ganzen Dingen und dann wundern wir uns, warum sie es nicht annehmen. Nun, die Menschen müssen unser Zeugnis sehen können. Sie müssen es nicht nur hören, sie müssen es auch sehen können. Und das wird die Menschen überzeugen. Und so gibt es ganz viele Menschen in all den Kirchen, die ganz treue Nachfolger Jesu sind. Aber sie konnten die gegenwärtige Wahrheit noch gar nicht annehmen. Nun, wo finden wir denn die meisten Christen heute? Wir lesen mal, was Schwester White schreibt. Im großen Kampf auf Seite 385. Im 18. Kapitel der Offenbarung wird das Volk Gottes aufgefordert, aus Babylon herauszugehen. Demzufolge müssen noch viele vom Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum protestantischen Glauben bekennen. Das heißt, der große Anteil aller Christen heute sind in den verschiedenen protestantischen Kirchen. Das Volk Gottes ist überall verstreut, gerade in sämtlichen Kirchen. Dort leben sie, dort haben sie ihren Glauben, dort haben sie ihre Bibelkreise, dort kommen sie zu den Gottesdiensten, dort sind sie verankert, dort sind sie verwurzelt. Menschen, die eine echte Beziehung zu Christus haben, heute in den protestantischen Gemeinden überwiegend anzutreffen. Aber nicht nur dort. Im großen Kampf auf Seite 566, im dritten Absatz, steht: Allerdings gibt es auch echte Christen in der römisch-katholischen Gemeinschaft. Tausende dienen Gott nach der besten Erkenntnis, die sie besitzen. Ihnen ist der Zugang zu seinem Wort nicht gestattet und deshalb können sie die Wahrheit nicht erkennen. Sie haben nie den Unterschied zwischen einem lebendigen Herzensdienst und einer Reihe bloßer Form und Zeremonien gesehen. Gott sieht mit zärtlichem Erbarmen auf diese Seelen, die in einem trügerischen und unbefriedigenden Glauben erzogen worden sind. Und er wird es so führen, dass Lichtstrahlen die dichte Finsternis durchdringen, die sie umgibt. Er wird ihnen die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, offenbaren. Und viele werden sich noch zu seinem Volk bekennen. Nun, viele Christen, echte Nachfolger Jesu, finden wir auch in der römisch-katholischen Kirche. Manchmal wundern wir uns, weil der Glaube so weit weg ist von der Bibel, wenn da über Heilige gesprochen wird und Marienverehrung und solche Dinge. Aber dennoch gibt es dort Menschen, die haben eine ganz feste Beziehung zu Christus. Und sie wissen nicht, dass es falsch ist, Heilige zu verehren, dass es falsch ist, zu Maria zu beten. Wir wundern uns über den Glauben und wundern uns, auf was für wackeligen Beinen der steht. Aber diese Menschen haben oft eine ganz tiefe Ehrfurcht vor Christus. Nur weil sie die Wahrheit nicht kennen, heißt es nicht, dass sie Christus abgelehnt haben. Christus liebt diese Menschen. Und viele von ihnen werden gerufen werden in den letzten Tagen. Und wir sehen es schon heute, wie in allen Kirchen Dinge Einzug halten, die viele Menschen dort sehr beunruhigen. Wie neuartige Musik, neue Gebetsformen, verschiedene Dinge in die Gemeinden hineinkommen, mit denen viele Menschen nicht mehr einverstanden sind. Und das in allen Kirchen, auch in der römisch-katholischen Kirche. Und viele Menschen fühlen sich dort nicht mehr zu Hause und sie haben Angst um ihre Kirchen. Und eines Tages, wenn der laute Ruf kommt und wenn auch einmal offenbart wird, die Botschaft des zweiten Engels, Babylon ist gefallen. Wer ist Babylon? Wenn das bekannt und publik gemacht wird, dann werden diese Menschen darüber nachdenken. Und weil sie zu Christus gehören, weil sie eine echte Beziehung zu Christus haben, wird der Heilige Geist sie berühren und wird sie zur Umkehr bewegen. Und sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Wir lesen in Das Wirken des Heiligen Geistes auf Seite 157 den zweiten Absatz. Nun spricht er durch seine Gerichte zu seinem Volk und zur Welt. Die Zeit dieses Gerichtshandelns ist eine Zeit der Barmherzigkeit für alle, die noch keine Möglichkeit hatten, die Wahrheit der Bibel zu erfahren. Gottes Hand ist dann immer noch zur Rettung ausgestreckt. Sehr viele, die in der letzten Zeit zum ersten Mal die Wahrheit hören, werden Zugang zum Pferch der Herde Christi erhalten und in Sicherheit sein. Viele werden kommen. Aus allen Nationen, aus allen Gemeinden werden Menschen hinzuströmen. Aber eine ganz besondere Gruppe wird kommen. Etwas Unglaubliches passiert. Wir wollen hier mal lesen, was in Evangelism auf Seite 579 steht. Ich habe es hier nur auf Englisch, deswegen muss ich es kurz auf Englisch einmal zeigen. Ich werde es gleich übersetzen. Hier heißt es: There will be many converted from among the Jews, and these converts will aid in preparing the way of the Lord. Also, es werden viele konvertiert werden aus den Juden. Und diese konvertierten Juden werden einen großen Dienst darin leisten, den Weg des Herrn zu bereiten. Converted Jews are to have an important part to act in the great preparations to be made in the future to receive Christ our Prince. Nun, diese konvertierten Juden werden noch eine große Rolle zu spielen haben, darin den Weg des Herrn zu bereiten. Und dann heißt es hier in Diener des Evangeliums, Seite 353, Absatz 2, unter den Juden gibt es viele, die, wie Saulus von Tarsus, in der Schrift mächtig sind. Und diese werden mit wunderbarer Kraft die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes verkünden. Der Gott Israels wird dies in unseren Tagen zustande bringen. Das ist faszinierend. Die Juden werden nochmal aufgerufen. Wie ist das möglich? Nun, wir überlegen uns, es werden Sonntagsgesetze gemacht. Was werden die Juden dazu sagen, die doch den Sabbat halten, genau wie wir? Nun, sie werden sich fragen, wer steht überhaupt noch auf unserer Seite? Und wenn sie sehen, die Siebenten-Tags-Adventisten, die halten auch noch den Sabbat, und es ist eine Riesengruppe weltweit, dann werden sie über diese Gruppe nachdenken. Und sie werden zu Christus geführt werden. Viele von ihnen werden die Wahrheit annehmen. Und unter ihnen, sagt Schwester White hier, sind Menschen wie Saulus von Tarsus, also Hochgelehrte. Und wenn die in das Werk eintreten, werden sie das Werk mächtig voranbringen. Wie spannend muss es sein, mit einem Juden das Heiligtum zu studieren? Wir werden so viele Erkenntnisse noch gewinnen in dieser Zeit. Nun, eine gute Nachricht für alle. Auf Seite 225, Absatz 5, dort schreibt sie: Wenn zum Abschluss der Evangeliumsverkündigung besondere Anstrengungen für bislang vernachlässigte Menschengruppen unternommen werden sollen, erwartet Gott, dass seine Botschafter sich speziell um die jüdischen Menschen kümmern, die sie in allen Teilen der Erde finden. Also hier ein ganz spezieller Aufruf, sich speziell um die Juden zu kümmern. In diesen letzten Tagen, wenn dieser große Aufruf kommt, dann soll ein spezieller Fokus auch auf die Juden gelegt werden. Heute ist es fast unmöglich, die Juden zu evangelisieren, ihnen Christus zu bringen. Aber eines Tages wird diese Decke weggetan werden von ihrem Haupt. Diese Decke wird weggetan, sagt Paulus, in Christus. Und dann werden sie die Wahrheit erkennen. Und dann werden sie für Christus kämpfen. So wie Saulus von Tarsus, als er zu Paulus wurde und die Missionsarbeit gewaltig vorangetrieben hat. Lesen wir in Diener des Evangeliums auf Seite 330, Absatz 3. In der Verteidigung der Wahrheit müssen die bittersten Gegner mit Achtung und Rücksicht behandelt werden. Einige werden auf unsere Bemühungen nicht eingehen, sondern die Evangeliumseinladung geringschätzen. Andere hingegen, die wir vielleicht betrachten, als ob sie die Grenzen der Gnade Gottes überschritten hätten, werden für Christum gewonnen werden. Das allerletzte Werk in dem großen Kampf mag die Erleuchtung solcher sein, die zwar das Licht und das Zeugnis nicht verworfen haben, aber doch in mitternächtlicher Dunkelheit gewesen sind und in Unwissenheit gegen die Wahrheit gewirkt haben. Deshalb behandelt einen jeden wie einen aufrichtigen Menschen. Sprecht kein Wort und tut nichts, wodurch in irgendeinem der Unglaube befestigt werden könnte. Selbst die größten Gegner, selbst die Menschen, die scheinbar gegen das Werk arbeiten, die versuchen, unser Werk zu behindern, selbst die können gewonnen werden. Wir sollen uns ihnen gegenüber in aller Höflichkeit und Freundlichkeit und sogar Liebe verhalten. Denn vielleicht haben sie die Wahrheit noch nicht so erkennen können, wie sie erkennen müssen. Und deswegen haben sie vielleicht abgelehnt, um andere Menschen zu schützen vor einer scheinbaren Irrlehre. Aber eines Tages werden sie die Wahrheit erkennen. Und dann werden sie mithelfen, in diesem Werk zu arbeiten. Denkt an Saulus von Tarsus, der große Gegner der Gemeinde. Aber er wurde nicht gering geschätzt. Barnabas hat ihn aufgenommen und aus ihm wurde Paulus. Paulus, der große Missionar. Solche Menschen gibt es heute auch. Sie arbeiten gegen das Werk Gottes, aber wenn sie einmal gewonnen werden, dann werden sie Großes für das Werk tun. Deshalb wollen wir gegen alle Menschen in allen Gemeinden freundlich gesinnt sein. Wir lesen im Dienst für Christus Seite 202, Absatz 3. Durch die Verfügung, die der päpstlichen Einrichtung unter Verletzung des Gesetzes Gottes Geltung verschafft, wird sich das amerikanische Volk ganz von der Gerechtigkeit abwenden. Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfasst, wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung, die USA, jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Also wenn all dieses passiert, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika diese Sonntagsgesetze durchsetzen und damit dem Papst die Hand strecken und wenn diese Vereinigung zusammenkommt, dann, schreibt Ellen White hier, dann werden der gefallene Protestantismus, der Katholizismus und der Spiritismus zusammenarbeiten und wenn das zusammenkommt, dann wird das außergewöhnliche Wirken Satans offenbart werden. Was wird Satan tun? Wir überlegen uns. Auf der ganzen Welt, unter dem Einfluss des Spätregens, gibt es eine Evangeliumsverkündigung wie nie zuvor. Tausende werden an einem Tag gerufen und gerettet in den Gemeinden. Der Teufel sieht das und er wird dieses Werk hassen und versuchen, dieses Werk zu vernichten. Aber was kann er tun, um dieses Werk zu stoppen? Es wird vom Heiligen Geist vorangetrieben. Er weiß, dass er zu schwach ist, dieses Werk aufzuhalten. Also muss er irgendwas tun, um die Menschen zu verwirren. Nun, was kann er tun? Ellen White nennt es das außergewöhnliche Wirken Satans. Er tut das Größte, was er kann, die größte Versuchung, die er aufbieten kann. Es wird das Werk des Geistes nicht aufhalten können, aber es wird einige Menschen in Verwirrung bringen. Und was er tun wird, wird gewaltig sein. Wir lesen in Christus kommt bald, auf Seite 120, Absatz 4. Zu dieser Zeit wird der Antichrist erscheinen als der wahre Christus. Und dann wird das Gesetz für ungültig erklärt werden. Der Widerstand gegen das Gesetz Gottes kommt zum Höhepunkt. Doch der eigentliche Anführer dieser Empörung ist Satan, gekleidet als Engel des Lichts. Die Menschen werden sich täuschen lassen und ihn an Gottes Stelle verehren. Während das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus herannaht, werden teuflische Mächte wirken. Satan wird nicht nur als Mensch auftreten, sondern sich auch als Jesus Christus ausgeben. Und die Welt, die die Wahrheit abgelehnt hat, wird ihn als Herrn der Herren und König der Könige empfangen. Das außergewöhnliche Wirken Satans. Es meint, er kommt als Jesus Christus verkleidet auf diese Welt, um die Menschen zu verführen. Was wird er dort tun? Nun, es heißt hier, der Widerstand gegen das Gesetz Gottes kommt zum Höhepunkt. Der Widerstand gegen das Gesetz Gottes war doch die Auflehnung gegen seinen Ruhetag, also das Sonntagsgesetz. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt. Was meint es? Es kommt ein internationales Sonntagsgesetz, weltweit. Und wie macht er das? Indem er selbst in der Gestalt des Christus seine Wiederkunft vortäuscht. Und die Menschen werden glauben, es ist Christus, der wiedergekommen ist. Und sie werden ihn huldigen und ihn anbeten. Und das ist das außergewöhnliche Wirken Satans. Was wird er dann wohl tun? Nun, wir schauen einmal zurück auf unseren Zeitstrahl und sehen jetzt in unserem Zeitstrahl, dass in dieser Zeit der kleinen Trübsal, während der Spätregen fällt und der laute Ruf verkündigt wird, also dieses große Missionswerk, Satan möchte etwas dagegen tun. Und er taucht plötzlich auf. Er taucht auf als der wiedergekommene Christus. Also der Drache stellt sich als Lamm. Christus kommt wieder. Und die Menschen glauben es. Nun, wie wird das aussehen? Was wird Satan verkünden? Was wird er den Menschen versuchen unterzujubeln als der wiedergekommene Christus? Wir schauen mal, was die Bibel dazu sagt. 2. Korinther 11, Vers 14. Der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Also schon Paulus hatte gewarnt davor, dass der Teufel sich verstellt. Der Teufel wird nicht als ein Teufel auftreten, sondern der Teufel wird als ein Engel des Lichts sich offenbaren und später sogar als Christus selbst. In Die Engel, auf Seite 240, lesen wir Folgendes. Als krönenden Abschluss des großen Täuschungsschauspiels wird Satan versuchen, als Christus zu erscheinen. Die christliche Kirche hat sich lange dazu bekannt, dass die Wiederkunft des Erlösers der Inbegriff ihrer Hoffnung ist. Nun wird der große Betrüger so tun, als sei Christus wiedergekommen. In verschiedenen Teilen der Erde wird Satan den Menschen als majestätisches Wesen erscheinen, umgeben von blendendem Glanz, ähnlich der Beschreibung des Sohnes Gottes in der Offenbarung des Johannes. Eine solche Herrlichkeit, wie sie Satan umgibt, haben menschliche Augen noch nie gesehen. Und dann erklingt der Siegesruf: Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Und der Teufel stellt sich als der wiedergekommene Christus. Und die Menschen glauben ihm. Sie rufen: Christus ist gekommen. Es war die große Hoffnung aller Kirchen: Christus kommt. Und jetzt fallen viele darauf rein. Satan täuscht die Wiederkunft des Herrn vor. Und dann heißt es hier in Christus ist Sieger, Seite 268, wenn sich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nähert, werden Satans Werkzeuge von unten bewegt werden. Satan wird nicht nur in Menschengestalt erscheinen, sondern auch Jesus Christus personifizieren. Und die Welt, die die Wahrheit abgelehnt hat, wird ihn als den Herrn aller Herren und König aller Könige anerkennen. Er wird seinen Einfluss auf die menschliche Vorstellungskraft ausüben und sowohl das Denken der Menschen als auch ihre Körper verderben. Er wird durch die Menschen wirken, die sich dem Ungehorsam verschrieben haben, und zwar so bezaubernd und mit hypnotischem Einfluss wie eine Schlange. Was für ein Schauspiel wird unsere Welt den himmlischen Intelligenzwesen liefern? Welch ein schrecklicher Anblick für Gott, den Schöpfer der Welt. Der Teufel wird also kommen, die Menschen werden ihn anerkennen. Und jetzt heißt es, er wird ihren Verstand und ihre Körper verderben. Warum? Nun, ihren Verstand wird er verwirren. Auf der einen Seite ist ja immer noch der laute Ruf aktiv. Die Evangeliumsverkündigung geht ja voran. Jetzt kommt der Teufel und jetzt versucht er, ihren Verstand zu vernebeln, dass sie das Evangelium nicht mehr annehmen können. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, er wird die Körper verderben. Was wird er machen? Nun, er wird die Menschen krank machen, um sie dann zu heilen. Er ist ja der wiedergekommene Christus, als der stellt er sich ja dar. Also wird er so tun, als ob er die ganzen Kranken jetzt heilt. Genau das, was Christus gemacht hat. Wir gehen mal weiter, denn Jesus hatte schon davor gewarnt. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz von Osten ausfällt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Christus hatte seine Jünger damals gewarnt und er warnt auch uns. Wenn sie sagen werden, dort ist er oder dort, in der Kammer, in der Wüste, in dem Land, er ist jetzt in New York, in Shanghai, in Peking, jetzt spricht er in Berlin und jetzt ist er in London. Wir können ihn in Kairo sehen. Dort im Fernsehen ist er, hier ist er im Fernsehen und dort. Dann glaubt es nicht. Denn wenn Jesus Christus wiederkommt, sagt er, wird es sein wie der Blitz, der von Osten nach Westen zieht. Und jeder wird ihn sehen. Alle Menschen werden die Wiederkunft Jesu sehen. Ich muss dafür keinen Fernseher besitzen. Ich muss dafür nicht irgendwo hören, er müsste dort und da sein. Wenn Christus wiederkommt, werde ich ihn sehen. Lassen wir uns nicht verführen. Christus hat uns gewarnt. Wir lesen in Die Engel, Seite 241. Die Menschen werfen sich voll Bewunderung vor ihm nieder und er hebt seine Hand und spricht einen Segen über sie, genauso wie Christus seine Anhänger segnete, als er auf dieser Erde war. Seine Stimme ist sanft und ruhig und doch sehr melodisch. In sanftem, liebevollen Ton benutzt er Worte unseres Erlösers. Er heilt Kranke und dann behauptet er, als vorgeblicher Christus, dass er den Sabbat auf den Sonntag verlegt habe und befiehlt, dass der Tag gehalten werden soll, auf den er seinen Segen gelegt habe. Er erklärt, dass diejenigen, die darauf beharren, den siebten Tag heilig zu halten, Lästerung begingen, weil sie nicht auf die Engel hörten, die mit Wahrheit und Erkenntnis zu ihnen gesandt wurden. Das ist ein starker, nahezu überwältigender Betrug. Der Teufel also, der jetzt als Christus erschienen ist und anfängt, die Kranken zu heilen und den Segen über die Menschheit spricht, genauso wie Christus damals den Segen über seine Jünger sprach. Er erklärt jetzt, er habe den Ruhetag von Sabbat auf Sonntag verlegt. Und dass alle, die es nicht akzeptieren, gegen Gott lästern. Und sie sagt, das ist ein gewaltiger Betrug. Der größte Betrug, den der Teufel jetzt noch zu tun vermag. Er erscheint als Christus, um die Menschen zu täuschen. Ein überwältigender Betrug. In die Engels auf Seite 238 lesen wir: In den letzten Tagen wird der Satan auf eine solche Weise erscheinen, die dem Menschen Glauben machen soll, es handle sich um die Wiederkunft Christi. Er wird sich tatsächlich in einen Engel des Lichts verwandeln. Aber auch wenn er Christus genau nachmacht, soweit es das äußere Erscheinungsbild betrifft, wird er, abgesehen von den Menschen, die der Wahrheit widerstehen, niemanden betrügen können. Dem Teufel wird es nicht gelingen, die Menschen zu betrügen, die zu Christus gehören. Es passieren jetzt gerade zwei große Bewegungen. Auf der einen Seite haben wir den lauten Ruf, also die Bewegung unter dem Einfluss des Spätregens, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und sie werden die Mission so stark voranbringen wie noch nie zuvor. Ein heller Stern auf dieser Erde. Auf der anderen Seite versucht der Teufel, das jetzt zu verhindern. Und er tut alle seine Kraft dort hinein, um die Menschen zu verwirren, ihren Geist zu vernebeln und die Menschen zu verführen. Aber es gelingt ihm nicht, das Wirken des Geistes aufzuhalten. Alle Menschen, die von Christus angezogen werden und ihre Herzen für Christus öffnen, werden dem lauten Ruf folgen und werden sich zur Schar Jesu sammeln. Sie werden in seine Gemeinde kommen. Aber alle Menschen, deren Herz verschlossen ist für Christus und die Christus nicht folgen wollen, aus welchen Gründen auch immer, aus Angst, aus Egoismus, aus Selbstherrlichkeit, was auch immer ihre Beweggründe sind, sie werden auf den Teufel hereinfallen. Der Teufel kann nur die Menschen betrügen, die sich betrügen lassen wollen. Petrus hatte damals über diesen Teufel gesprochen und er hat gesagt, wir sollen vorsichtig sein. Es heißt hier in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der Teufel ist gefährlich und er versucht, jeden Menschen auf seine Seite zu ziehen. Und wie macht er das? Durch Verführung. Er versucht, den Menschen zu verwirren, von Christus wegzutreiben. Und das ist ihm so oft gelungen. Und auch jetzt, in der Zeit der kleinen Trübsal, auch dort wird er viele Menschen dazu bewegen, sich ihm anzuschließen, in die Rebellion zu gehen. Aber er wird nur die Menschen verführen können, die ihr Herz gegen Christus verschließen. Denn gegen die Macht des Heiligen Geistes vermag er nichts zu tun. Christus hatte das damals schon gesagt. Und in Matthäus 24, Vers 24 und 25 lesen wir Folgendes. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Satan wird alles daran setzen, sogar die Auserwählten zu verführen, aber er kann es nicht. Aber die Zeichen werden so überwältigend sein, seine Wundertaten, die er tut, seine Krankenheilung, die er macht, die Erscheinungen, die er hat, alles wird fantastisch sein und viele Menschen werden in sein Gefolge gesammelt. Aber er wird niemanden verführen können, der sein Herz Christus gegeben hat. Im 5. Mose 31, Vers 8 gibt uns Gott eine wundervolle Verheißung. Er sagt hier: Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott verheißt hier, dass wir keine Angst haben müssen. Selbst in dieser furchtbaren Trübsalzeit wird er bei uns sein. Und wer sollte gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Römer 8, Vers 31, Paulus sagt hier: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und wenn der Satan auch tobt und wenn der Satan versucht, uns den Glauben zu rauben und wenn er Zeichen und Wunder tut, er wird uns nicht von Gott wegbringen können. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und wenn sich die ganze Welt gegen uns stellt und der Teufel und alle seine Engel dazu, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jesaja 43, 1 bis 3. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Nun, egal was uns auch begegnen mag, Gott verspricht, bei uns zu sein. Und sogar wenn wir durch Feuer und Ströme laufen müssen, sie werden uns nicht überwinden. Und wenn der Satan tobt und alles aufbietet gegen uns, so wird er uns doch nicht überwinden können, wenn wir mit Christus verbunden sind. Ja, es kommt eine trübselige Zeit auf uns zu, aber gerade dort müssen wir Christus suchen. Und wir müssen heute unsere Herzen vorbereiten, dass wir bereit sind für diese letzten Tage. Und vielleicht ist es auch dein Wunsch und du sagst, ich möchte diese Beziehung heute mit Gott ganz festmachen. Ich möchte sein Kind sein. Ich möchte vorbereitet werden auf das, was da kommt. Dann möchte ich dich einladen und dich bitten, mit mir zusammen zu beten und Gott, den Herrn, einzuladen, unser Herz zu ergreifen und uns vorzubereiten auf das, was da kommt. Lasst uns zusammen beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns die Zukunft sagst, dass wir wissen dürfen, was auf uns zukommt, Herr. Und dass du sagst, dass wir keine Angst haben sollen, denn du bist bei uns. Und lieber Vater, so wollen wir dir auch jetzt unsere Herzen darbieten und möchten dich bitten, Herr, dass du in unser Herz kommst. Dass du unser Leben bewahrst, Herr, in dieser trüben Zeit. Und dass du hilfst, Herr, dass unsere Herzen heute geheiligt werden. Heute, wo noch Zeit ist. Heute, wo wir noch umkehren können. Damit wir einst als dein Volk erkannt werden und damit wir eines Tages vor dir stehen dürfen, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Danke, Herr, dass du das in uns tun willst und dass du das Werk schon begonnen hast. Bitte, Herr, schließe dieses Werk in uns ab bis zu deiner Wiederkunft und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Danke, dass wir gemeinsam studieren durften und dass wir wieder ein kleines Stückchen mehr auf unserem Zeitstrahl entdecken konnten. Auch möchte ich euch einladen für die nächsten Vorträge, denn es ist noch einiges zu entdecken auf unser Zeitstrahl. Und es wäre schön, wenn wir gemeinsam weiter studieren können, wenn wir uns gemeinsam die letzten Ereignisse dieser Welt angucken können und schauen können, was es für uns bedeutet, in dieser Zeit zu leben und wie wir uns heute am besten darauf vorbereiten. Herzliche Einladung dazu und Gottes Segen.